ARD.
Anna, ich mache dir ein Angebot.
Komm, jetzt bin ich mal gespannt.
Mit mir kommst du warm durch den Winter. Hast rund um die Uhr warmes Duschwasser. Musst dich um überhaupt nichts kümmern.
Alter, wo ist der Haken?
Wenn du einmal unterschreibst, bist du gefangen.
Geht's noch?
Du kommst da nicht mehr raus. Selbst das Bundeskartellamt spricht von gefangenen Kunden.
Ah, sag das doch gleich, dass du mir Fernwärme verkaufen willst. Ich bin schon so ein gefangener Kunde, echt?
Herzlichen Glückwunsch. Und wahrscheinlich gibt es bald noch mehr von dir. Auch solche, die denken, hä, Fernwärme habe ich doch gar nichts mit zu tun. Ich habe eine Gasheizung oder gerade eine neue Wärmepumpe gekauft.
Anschlusszwang ist das Wort, über das wir in dieser Folge sprechen müssen. Denn Deutschland ist das Thema Fernwärme so wichtig, dass theoretisch jede und jeder dazu gezwungen werden kann, sich dem Fernwärmenetz anzuschließen.
Und bist du erstmal da drin, dann bist du auch den Preisen ausgeliefert, die dein Fernwärmebetreiber aufruft. Denn das ist so ein richtig schönes Monopol. Und wenn es ganz schön doof läuft, geht sie wie Gerda Arendt aus der Nähe von Magdeburg.
Am liebsten hätte ich den Strick genommen. Das ist so unmöglich, dass ich so viel verbraucht habe.
Gerda, die gerade so traurig ist, hat ihre Heizkostenabrechnung bekommen. Und da kommt man ins Heulen, wenn man sagen darf, sie soll mal eben 8.000 Euro nachzahlen. Dazu kommt, ihre Monatsrate steigt von 100 auf fast 1.000 Euro jeden Monat. Frau Arendt heizt nicht mit Gas oder Öl, sondern mit Fernwärme. Oder besser gesagt, sie muss mit Fernwärme heizen. Eine Wahl hat sie gar nicht.
Das klingt wie der absolute Horror. Gefangen und arm gemacht in der Fernwärme. Aber was, wenn ich dir jetzt sage, Fernwärme ist vielleicht das Beste, was wir uns einfallen lassen können für unsere Energiewende.
Klingt total verrückt, ist es auch. Lass uns drüber reden.
In dieser Folge vom Plus-Minus-Podcast.
Mit Anna Planken.
Und David Alf.
Eigentlich ist Fernwärme eine richtig geile Idee. Keiner muss sich selbst um seine Heizung kümmern. Keiner muss sich Gedanken machen, was ist denn jetzt umweltfreundlich, zukunftsweisend und so weiter. Das warme Wasser wird mir einfach ins Haus gepumpt.
Und in ein paar Jahren soll das Ganze auch noch komplett klimaneutral ablaufen.
Apropos ablaufen, wie läuft das überhaupt mit der Fernwärme? Wärme wird zentral erzeugt und kommt dann über ein Rohrnetz ins Haus. Heizung und Wasser warm. Alles gut.
By the way, manchmal spricht man auch von Nahwärme, ist aber fast dasselbe und es gelten praktisch die gleichen Regeln. Deshalb machen wir in dieser Folge keine Unterscheidung.
Und jetzt ganz egal, ob fern oder nah oder sonst was, die Bundesregierung will, dass deutlich mehr Fernwärme in Deutschland genutzt wird, damit Öl- und Gasheizung nach und nach verschwinden. Und stattdessen soll am Ende die Wärme an einer Stelle zentral komplett umweltfreundlich erzeugt werden.
Das Ziel: 100.000 neue Anschlüsse jedes Jahr. Der Verband kommunaler Unternehmen schätzt, dass langfristig um die 40% der Haushalte an die Fernwärme angeschlossen werden könnten. Im Moment sind es nur 14%.
Und diese 40% könnten dann zum Beispiel die Abwärme aus der Industrie nutzen. Die ist ja sowieso da. Es ist möglich, aus Seewasser Wärme zu ziehen und damit am Ufer Orte zu beheizen. Es gibt Projekte, wo Bauernhöfe die Wärme, die von den Tieren erzeugt wird, an die Umgebung abgeben. Klimafreundlicher geht's eigentlich kaum.
Man kann mit riesigen Wärmepumpen zentral Heizwasser erzeugen und dann zu den Verbrauchern bringen. Das passiert durch riesige Rohre, die direkt zu den Häusern gehen.
Dazu kommt, in den Häusern selbst ist gar nicht viel Technik nötig. Wenig Wartung, kein Schornsteinfeger.
In der Theorie alles top. Richtigerweise muss man aber sagen, dass wir noch nicht ganz so weit sind. 2022 stammten 3/4 der Fernwärme aus fossilen Quellen, also Öl, Kohle, Gas. Bis 2030 soll aber die Hälfte aus erneuerbaren Energien kommen. Bis 2045 sollen unsere Heizungen komplett klimaneutral laufen. Wenn das klappt, dann ist Fernwärme natürlich eine super Sache.
Eigentlich wäre alles klar, fühlt sich an wie die beste Idee des Jahrhunderts, aber es gibt ein paar Haken und die klären wir jetzt.
Ja, es gibt einfach ein paar dicke Probleme, die man dringend regeln muss und die haben unter anderem auch mit dem Beispiel vom Anfang zu tun.
Diese arme Frau, die für diese tolle Fernwärmeidee plötzlich 8.000 Euro nachzahlen soll.
Dass solche Preissteigerungen möglich sind, ist ein echtes Problem und es kann uns alle treffen. Es kann tatsächlich passieren, dass einer von uns plötzlich in dieser Preisspirale aufwacht und gar nichts machen kann.
Ja, man kann nämlich nicht wie beim Handyvertrag einfach so sagen, ja, ihr seid mir jetzt zu teuer geworden, ich gehe woanders hin. Bei der Fernwärme gibt's kein woanders und das hat vor allem einen Grund.
Normalerweise ist das so. Eine Firma macht eine Rechnung, ob sich eine Investition lohnt Und wenn das so ist, dann wird auch investiert. So machen das in der Regel auch die Energieanbieter, wenn sie Fernwärmenetze ausbauen.
So ein Fernwärmenetz kostet ja auch viel Geld. Schätzungen reichen da von 2.000 Euro bis 4.000 pro gelegtem Meter. Das zahlen teilweise die Stadtwerke, manchmal investieren aber auch andere Unternehmen in solche Netze. Und logischerweise wollen diese Unternehmen das ja auch irgendwie wieder raushaben. Das ist ja auch gar nicht schlimm. Investitionen müssen sich ja auch lohnen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass sich etwas lohnt, die ist aber natürlich größer, wenn mehr Leute mitmachen und zahlen. Und jetzt kommen wir zu diesem schönen deutschen Behördenwort, oder besser gesagt zwei, Anschluss- und Benutzungszwang.
Die Kommunen, in denen Fernwärme liegt, können beschließen, jeder muss sich an das Netz anschließen lassen. Das kann zum Beispiel über die Gemeindeordnung geregelt werden.
Das muss natürlich nicht jede Gemeinde genauso handhaben, aber die Möglichkeit ist ihnen gegeben. Wir haben beim Verband kommunaler Unternehmen nachgefragt, der den größten Teil der Fernwärmeanbieter vertritt. Und die Leute dort haben uns geschrieben, der Verband selbst ist gegen einen solchen Zwang bei der Fernwärme. Die Technologie kann und soll sich der Konkurrenz stellen und zeigen, dass sie günstig und gut ist. Der Verband sagt aber auch, im Einzelfall könnte ein Zwang schon sinnvoll sein.
Ja, du hörst, ne? Kann, müsste, sollte, vielleicht. Am Ende entscheidet das jede Kommune für sich selbst und auch genau, wie es gehandhabt wird. In Hannover zum Beispiel kannst du dich vom Anschlusszwang unter ganz bestimmten Umständen dann wieder befreien lassen. Es ist ziemlich undurchsichtig alles.
Entschieden wird sowas natürlich auch nicht von heute auf morgen, das ist klar, aber gerade wird in Deutschland für all das die Voraussetzung gelegt. Alle Kommunen müssen eine sogenannte Wärmeplanung machen.
Das heißt, sie müssen detailliert aufschreiben, wie genau die Wärmeerzeugung in den einzelnen Vierteln funktionieren soll. Also, wo macht Sinn, dass man dezentral mit Wärmepumpen oder Pelletöfen die Häuser beheizt und wo ist Fernwärme geplant?
Die großen Städte müssen damit bis Mitte 2026 fertig sein.
Ist ja bald.
Absolut. Kleinere können sich 2 Jahre immerhin länger Zeit lassen. Wenn die Wärmeplanung fertig ist, kann praktisch jeder Häuslebauer oder Käufer sehen, was auf ihn oder sie zukommt. Oder auch große Wohnungsbauunternehmen, die sind nämlich eigentlich die Hauptabnehmer für Fernwärme und geben die Kosten dann an ihre Mieter weiter.
Und wenn dann diese Wärmeplanung fertig ist, dann kann jeder auch erst sehen, muss ich mir selber überhaupt Gedanken über dieses Thema Fernwärme machen oder nicht?
Das wäre dann das positive Beispiel. Ich sehe, es gibt in meiner Straße Fernwärme und ich kann dann ganz frei dafür oder dagegen entscheiden.
Ja, aber da ist ja noch dieser Anschluss- und Benutzungszwang, der im Raum steht.
Wir haben beim Bundesverband der Verbraucherzentralen mal um eine Einschätzung gebeten, bei Thomas Engelke, der ist dort für dieses Thema zuständig, und er hat uns Folgendes gesagt.
Ich spreche auch mit Stadtwerken. Ich würde mal sagen, die Mehrheit, die sagen mir, sie wollen die Einführung der Fernwärme, also insbesondere im Bestand, nicht über den Anschluss- und Benutzungszwang durchsetzen.
Es scheint so, dass die meisten, die schon ein Haus oder eine Wohnung haben, auf der sicheren Seite sind. Aber so ganz sicher klang es nicht und erst recht nicht nach einer Garantie, oder?
Nee, und es gibt auch Verbände, die da Horrorszenarien aufmalen. Der Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima meint, es könnte sogar sein, dass alle, die schon eine Wärmepumpe oder sowas eingebaut haben, ans Fernwärmenetz angeschlossen werden müssen, wenn so ein Zwang ausgerufen wird. Das hat der Verbandssprecher den Kollegen von MDR aktuell gesagt. Dann wäre die Investition in die Wärmepumpe umsonst gewesen.
Ja, und genau aus dem Grund sagt der Sprecher von Haus und Grund den Kollegen auch was völlig anderes. Er hat gesagt, er kann sich das gar nicht vorstellen, vor allem, weil es da hohe juristische Hürden gäbe. Es wäre ja fast sowas wie so eine Enteignung.
Das zeigt, insgesamt ist es momentan noch alles eine ziemlich verworrene Situation. Unbefriedigend für alle, die sich jetzt mit einer Immobilie beschäftigen. Im Zweifel einfach mal bei der Stadt oder der Gemeinde nachfragen. Könnte bei der Entscheidung helfen.
Okay, jetzt wissen wir, theoretisch ist Fernwärme ein Thema für ziemlich viele von uns und damit könnte theoretisch auch uns alle so ein ähnliches Schicksal ereilen wie Frau Arendt am Anfang.
Es ist so unmöglich, dass ich so viel verbraucht habe.
Und man muss sagen, sie hatte wohl wirklich Pech mit ihrem Versorger. Lass uns da mal auf die Zahlen schauen. Es gibt 3.800 Fernwärmenetze in Deutschland, große und kleine. Und die werden betrieben von rund 500 Unternehmen. Davon sind bisher nur wenige aufgefallen. Die meisten scheinen also fair zu sein. Und trotzdem Es hilft ja nichts, wenn man an den falschen Anbieter gerät. Einen, der dann vielleicht einfach sehr teuer ist oder wird.
Und von dem man dann auch nicht loskommt. Deshalb schauen wir uns das jetzt auch nochmal genauer an. Die Verbraucherzentralen haben vor einem halben Jahr eine Auswertung gemacht, wie das so mit den Unterschieden beim Preis ist. Teilweise wirklich krass. Wir verlinken euch die Auswertung mal in den Shownotes.
Aber mal ein paar Beispiele. Anfang 2023 hat eine Kilowattstunde in Erfurt in Thüringen 36 Cent gekostet, in Halle in Sachsen-Anhalt nur 12 Cent, also exakt ein Drittel. Wobei man sagen muss, dass in Erfurt der Preis im Laufe des Jahres bis auf 19 Cent gefallen ist. In Halle ist er gleich geblieben.
Hä? Die einen haben das ganze Jahr dieselben Kosten, bei den anderen schwankt es krass. Irgendwie ist das schwer vorstellbar, dass diese Unterschiede durch irgendetwas gerechtfertigt sind, oder?
Die Unterschiede sind teilweise riesig und liegen bei einem Haus gern mal bei ein paar tausend Euro im Jahr.
Und die Frage ist jetzt, wie kommen denn die Fernwärmeanbieter auf ihre Preise? Eine gute Nachricht am Anfang, sie müssen das transparent machen. Die schlechte Nachricht direkt hinterher, es ist trotzdem kompliziert. Und zwar so kompliziert, dass wohl kaum irgendein Otto-Normalverbraucher wirklich nachvollziehen kann, wie es zu den Preisen kommt, kritisieren die Verbraucherzentralen immer wieder.
Wir versuchen das mal einigermaßen nachvollziehbar zu erklären. Also hinter dem, was am Ende auf der Rechnung steht, stecken relativ komplizierte Formeln. Die Formeln sind öffentlich, zum Beispiel auf den Webseiten der Versorger, aber das sind halt auch Zahlen- und Buchstabenwüsten mit unfassbar vielen Variablen. Hattest du irgendwie mal Statistik im Studium oder so?
Ich wollte gerade fragen, das hilft nur den Leuten, die Statistik studiert haben, weil das einfach viel zu kompliziert ist, für normale Menschen nachzuvollziehen.
Als jemand, der das 2 Semester erleben musste, kann ich sagen, selbst für die, die das gemacht haben, ist es ein absoluter Vollhorror.
Ich bin gespannt, überrasch mich.
Diese Variablen beziehen sich unter anderem auf Indizes, also praktisch eine Zusammenfassung verschiedener Werte. Wir kennen sowas in einem anderen Zusammenhang vom DAX zum Beispiel. Mhm. Da sind dann die Werte der 40 größten Unternehmen drin. Der DAX soll also die Entwicklung aller dieser Unternehmen gebündelt darstellen.
Für die Fernwärme könnte dann zum Beispiel relevant sein die Lohnentwicklung, weil bei den Versorgern ja auch Leute arbeiten. Da gibt es dann einen zentralen Index für diese Lohnentwicklung. Ein anderer Index wäre Beschaffungspreise für Brennstoffe, mit denen die Wärme erzeugt wird.
Einer, der bei diesen Formeln wirklich durchblickt, ist Werner Siepe. Der ist Finanzmathematiker, übrigens selbst von hohen Fernwärmepreisen betroffen. Und der sagt auch, diese Formeln, die seien teils ungeeignet, weil man nämlich dadurch auch Dinge verschleiern oder sogar künstlich höher rechnen kann.
Durch die Preisformel ist es möglich, dass die tatsächlichen Preise, die von den Fernwärmeversorgern gezahlt werden, zum Beispiel für Erdgas, überhaupt nicht wiedergespiegelt werden. Und dass sie nicht wiedergespiegelt werden, hängt vor allem mit börsennotierten Indizes zusammen.
Ja, bei Herrn Siepe schwingt der Vorwurf mit, die Versorger können das System ausnutzen. Das Problem dabei, dass nämlich nirgends konkret festgelegt ist, welcher Index darf denn konkret angewendet werden?
Ortswechsel nach Weimar in Thüringen. Da hat sich der Chef einer Stahlfirma mal genauer angeschaut, wie sich der Preis zusammensetzt, den er für die Fernwärme zahlen muss, weil er plötzlich nicht mehr gut 3 Cent pro Kilowattstunde zahlen sollte, sondern aufgepasst, rund 52 Cent.
Der Chef dieser Firma hat dann mal geschaut, warum ist das plötzlich so teuer geworden, und dann kam er zu diesem Ergebnis.
Die Stadtwerke Weimar haben hier den absolut teuersten Index ausgewählt, der auf dem Markt nach dem Statistischen Bundesamt 0,1%, nicht einmal 0,1% ausmacht und komplett irrelevant ist. Den setzt man hier ein, um maximal viel von den Leuten berechnen zu können.
Ob das gerechtfertigt ist, lassen wir mal dahingestellt. Der Finanzmathematiker Werner Siepe jedenfalls schreibt in seiner Studie, es sei kaum anzunehmen, dass Fernwärmeversorger diesen an sich unbedeutenden Erdgasbörsenindex rein zufällig auswählen.
Ja, auch Thomas Engelke vom Bundesverband der Verbraucherzentralen sagt, dass ihn diese Indizes mit großen Schwankungen extrem stören.
Wir setzen uns dafür ein, dass insbesondere keine Preisindizes für den Börsenstrompreis eingesetzt werden, weil der Börsenstrompreis, das haben wir jetzt ja gesehen, eben extrem schwanken kann. Da gibt es zum Beispiel Indizes vom Statistischen Bundesamt, die diese Schwankungen nicht so mitmachen. Das ist also dann verbraucherfreundlicher.
Es gibt aber auch noch andere Fälle, in denen die Preisberechnung mal sagen wir eher merkwürdig abgelaufen ist. Die Süddeutsche Zeitung hat zum Beispiel über Fälle in einem Münchner Vorort berichtet, in denen hauptsächlich Holz für die Fernwärme verfeuert wird. Obwohl das Holz kaum teurer geworden sein dürfte, ist der Preis für Fernwärme gestiegen, heißt es da. In anderen Münchner Gebieten, in denen hauptsächlich Gas für Fernwärme verwendet wird, seien die Preise wiederum günstiger gewesen, berichtet die SZ. Ähnliches hat auch die Wirtschaftswoche schon geschrieben.
Und was sagen denn die Versorger zu solchen Vorwürfen? Das haben wir beim Verband kommunaler Unternehmen mal nachgefragt und die Leute dort haben uns darauf hingewiesen, die Kosten für Fernwärme werden langfristig kalkuliert und zwar auch nachlaufend für das vergangene und für die letzten beiden Jahre. Wenn Statistiken über Preissteigerung und so weiter erst vorliegen, das heißt, dann werden gestiegene Beschaffungspreise, die im letzten oder in den letzten beiden Jahren davor angefallen sind, in die Preise für das laufende Jahr eingerechnet.
Bedeutet also konkret, wenn die Preise für Gas steigen, dann wird das bei der Fernwärme unter Umständen nicht sofort weitergegeben. Im Umkehrschluss heißt es aber auch, dass Fernwärme wieder verzögert günstiger wird.
Auf der einen Seite logisch, auf der anderen Seite scheint es total undurchsichtig. Formeln, nachlaufende Berechnungen, während Kunden anderer Energiearten dann wieder sinkende Preise haben, wer soll da am Ende noch durchblicken? Und ich kann verstehen, dass sich Menschen darüber aufregen, wenn die Preise einfach so durch die Decke gehen und sie dann den Versorger noch nicht mal wechseln können.
Ein anderes Problem ist außerdem, dass der Markt bei Fernwärme ein bisschen anders läuft, als das sonst der Fall ist. Fernwärmenetze sind normalerweise Monopole, sogenannte natürliche Monopole, weil so ein Netz ist ein geschlossener Kreislauf. Da heizt einer einen großen Kessel Wasser und über Rohre gelangt das Wasser dann zu den Leuten und am Ende wieder zurück im heißen Kessel. Da kommt von außen niemand rein, kann sich nicht ranstöpseln, kein Wettbewerb möglich. Verbraucherschützer und auch das Bundeskartellamt sprechen von gefangenen Kunden.
Ja, gefangen im Sinne, man kann sich irgendwann mal entscheiden, ob man Fernwärme haben will oder nicht. Aber wenn man dann einmal drin ist, dann ist man drin. Die Verträge gelten in der Regel 10 Jahre lang. Aber wenn es einen Anschlusszwang gibt, dann hat man ja noch nicht mal diese Wahl.
Ein Monopolist kann praktisch so viel verlangen, wie er will. Muss er natürlich nicht, aber er kann. Er hat ja keine Konkurrenz, die ihn unterbietet.
Um das nochmal klar zu sagen, der größte Teil der Fernwärmeanbieter scheint fair mit seinen Kunden umzugehen. Nur gegen wenige wird ermittelt oder geklagt. Aber eben weil das so eine sensible Gemengelage ist, Monopol, möglicher Anschluss und Benutzungszwang und so weiter, muss man da immer ganz genau hinschauen.
Man kann sich aber trotz allem wehren, wenn man denkt, dass man zu viel zahlen muss. Keine gute Idee ist übrigens einfach nicht zahlen. Erinnert ihr euch noch an den Stahlbauer, der sich die Formel genauer angeschaut hat? Der hat genau das gemacht und das Ergebnis, der Versorger hat ihm die Fernwärme abgestellt und ihn verklagt.
Soweit sollte man es natürlich nicht kommen lassen. Man hätte eigentlich ja auch Hilfe von den Kartellämtern, denn die können ja in solchen Fällen normalerweise eingreifen, wenn wir über Monopole sprechen und Maßnahmen einleiten. Bei Fernwärmenetzen, die regional begrenzt sind, sind die Landeskartellbehörden zuständig.
Das sind in der Regel Abteilungen der Wirtschaftsministerien in den Ländern. Und die haben oft gar nicht so wahnsinnig viel Personal, um das alles zu prüfen. Das heißt, die können nur einzelne Fälle prüfen. Aber das war's dann auch. Sie können die Verfahren aber auch aktiv ans Bundeskartellamt abgeben und dort können sie dann auch geprüft werden. Ist sogar kürzlich passiert, es laufen im Moment Verfahren gegen 6 Anbieter.
Wir haben da jetzt mal beim Bundeskartellamt nachgefragt. Was prüft ihr eigentlich genau? Im Grunde nehmen sie sich die Formeln jetzt vor und entscheiden, ob sie die so gerechtfertigt finden oder nicht. Das ist höchst vertrackt, hat uns wörtlich ein Sprecher der Kartellbehörde gesagt.
Hat er recht.
Ja, hat er absolut recht, weil unter Umständen Dinge, die für den Kunden jetzt erstmal merkwürdig erscheinen und ungerechtfertigt, dann doch korrekt sein können.
Das Gute ist, wenn die das jetzt einmal durchspielen, dann hat man für die Zukunft Anhaltspunkte, auf was man achten kann, wenn man sich gegen höhere Preise wehren will.
Wenn man sich wehren will, ist das aber auch ganz gut, wenn man nicht alleine ist. In Erkrath in Nordrhein-Westfalen haben sich Nachbarn zusammengeschlossen, nachdem der Versorger E.ON dort die Preise sehr drastisch angehoben hat.
Wir haben mal beispielhaft ausgerechnet, was der Preisanstieg dort für ein Einfamilienhaus mit so einem durchschnittlichen Verbrauch bedeutet. Wo im Jahr 2020 noch unter 900 Euro fällig waren, waren es 2 Jahre später über 3000 Euro.
Nur mal so am Rande, das sind ja auch Kategorien, die Gaskunden bezahlen mussten. Aber wir gehen mal zurück wieder nach Erkrath zu den Fernwärmeleuten.
So ein Zusammenschluss wie in Erkrath kann helfen. Man muss nicht alles alleine machen und man kann auch gemeinsam klagen. Die Verbraucherzentralen organisieren das sogar in manchen Fällen. Im Moment läuft eine Sammelklage gegen zwei Unternehmen, nämlich genau gegen E.ON und gegen Hansewerk. Man kann sich übrigens auch anschließen. Infos dazu haben wir euch in die Shownotes gepackt.
Zusammenschließen, gemeinsam klagen, klingt nicht kompliziert, aber schnell geklärt ist so eine Situation damit leider auch nicht. Die Verfahren können dauern. Und es ist ja auch offen, was am Ende dabei rauskommt. Hilft also den Hausbauern nicht wirklich, die da jetzt gerne Klarheit hätten. Mietern hilft der Gang natürlich zum Mieterverein. Die helfen dann bei der Prüfung. Aber man muss das ja trotzdem irgendwie dann juristisch durchsetzen.
Die beiden Firmen, die von der Verbraucherzentrale verklagt werden, sind übrigens relativ gelassen, weisen die Vorwürfe zurück. E.ON hat uns zum Beispiel geschrieben, unsere Fernwärmepreise folgen den gesetzlichen Vorgaben und passen sich den Kosten und Marktentwicklungen an.
Was für ein toller Satz.
Jo.
Wenn man solche Sätze hört, steht man da und soll das Geld bezahlen und weiß auch nicht weiter. Aber was nehmen wir jetzt aus all dem mit raus?
Es gibt eine eigentlich gute Technik, die für Verbraucher unkompliziert und im Optimalfall sogar umweltfreundlich ist. Und wir haben eine rechtliche Situation, die das Ganze im Moment nicht nur cool macht. Monopol ist halt irgendwie immer schwierig. Mhm.
Auch wenn ja nur ein paar Fernwärmeanbieter bisher auffällig geworden sind. Aber solche Fälle machen die Fernwärme natürlich nicht attraktiver. Völlig unsexy und sorgen dafür, dass erstmal viele abwehren und sagen, nö, auf keinen Fall.
Und das ist ja total schade, das ist eine vertane Chance. Wäre nach all den Heizungsgesetzaufregungen eigentlich total wichtig für alle, dass da eine Technik kommt, der die Leute vertrauen und bei der sie keine Angst davor haben sollten, in die Kostenfalle zu geraten.
Also was könnte die Politik tun, um das zu regeln? Das hat das Umweltbundesamt ausführlich analysiert.
Möglichkeit 1, eine Regulierungsbehörde schaffen, also unabhängige Leute, die prüfen, geht der Preis so? Passt der Index, der in der Formel eingesetzt wird, oder wäre da nicht ein anderer fairer für Kunden? Und die dann auch eingreifen könnten. Gibt's bisher nicht.
Und der Vorschlag geht sogar noch weiter. Man könnte vorschreiben, dass die Fernwärmeanbieter die Preise erst vorlegen müssen und die Behörde entscheidet, ob der Preis okay ist.
Wir haben das beim Verband kommunaler Unternehmen mal angefragt und da hieß es, wir haben keine Probleme damit, unsere Preise untersuchen zu lassen. Die Preise der Versorger müssten natürlich einer harten Überprüfung standhalten und zwar hinterher durch die Kartellbehörden. Aber das Unternehmen schon vorher die Preise vorlegen und genehmigen lassen müssen, das lehnt der Verband ab, weil er befürchtet, dass dann keiner mehr investiert.
Wir haben ja noch Möglichkeit 2. Das wäre eine Schlichtungsstelle, an die sich Kunden wenden können, wenn sie denken, da passt was bei mir nicht. Die gibt es zum Beispiel in Schweden. Und alle Unternehmen sollen verpflichtet werden, auch teilzunehmen, fordert das Umweltbundesamt. Bisher gibt es sowas nur für Strom und Gas in Deutschland.
Und logisch wäre ja eigentlich, mehr Transparenz schaffen. Das geht zum Beispiel, indem man öffentlich macht, was einzelne Fernwärmeanbieter verlangen. Die Verbraucherzentralen machen das für ein paar Anbieter tatsächlich auch. Die Verbände, die die Fernwärmeanbieter vertreten, haben so eine Transparenzplattform gerade eingeführt. Da kann man sich dann informieren und die Preise genau nachverfolgen. Mehr dazu findet ihr übrigens auch in den Shownotes.
Das Problem aber bleibt, man weiß dann zwar, was woanders gezahlt wird, man weiß aber gar nicht, ist das gerechtfertigt oder nicht, weil es ja tatsächlich auch regionale Unterschiede gibt, wie die Wärme zum Beispiel erzeugt wird, was das Netz kostet und so weiter. Die Vergleichspreise können aber so eine Art Anhaltspunkt sein, ob man sich mal beraten lassen sollte, zum Beispiel bei den Verbraucherzentralen oder Mietervereinen.
Wir zwei haben uns ja im Vorhinein darüber unterhalten und du hattest ja so eine, ich nenne es mal so eine ein bisschen wilde kommunistische Idee. Ja. Und ich sag mal so, ich glaube nicht, dass sie kommt. Ich wäre trotzdem gespannt darauf, wie du sie hier nochmal verkaufst.
Also ich finde ja, auch wenn es eine wilde Idee ist, die nirgendwo diskutiert wird, wenn die Fernwärme wirklich unser Herzstück unserer Energiewende werden soll, könnte die Politik dann nicht einfach einen Preis festlegen? So und so viel darf Wärme bei uns kosten und alles, was teurer wird, wenn die Wärme in manchen Städten zum Beispiel schwieriger zu erzeugen ist, müsste dann wie beim Deutschlandticket politisch crossfinanziert werden. Ist eine wilde Sache.
Und auch da gibt es ja den einen oder anderen, der sagt, müssen wir vielleicht doch wieder überdenken. Ja,
ist nur mal eine andere Idee.
Und es ist auch gut, weil klar ist, wenn Fernwärme so wichtig wird, brauchen wir eine gute Lösung für all diese Knackpunkte, die unser Plus-Minus-Team hier zusammengetragen hat.
Wir bleiben zurück mit einer super Grundidee und mit wilden Lösungen für all die Probleme, die mit Fernwärme zusammenhängen.
Und vielleicht werden die realen Lösungen weniger wild und lösen hoffentlich tatsächlich ganz viel.
Sie sollten schnell kommen.
Und auch das. Wir drücken uns allen die Daumen, weil wer weiß, vielleicht bin auch ich bald Fernwärmekunde. Ich habe jetzt gelernt, der Anschlusszwang kann auch mich treffen. Aber wir wollen hier keine Schreckensszenarien am Ende dieser Folge aufmalen, sondern eigentlich nur Hoffnung verbreiten, wie zum Beispiel, es wird weitere Folgen vom Plus-Minus-Podcast geben. Und damit ihr die nicht verpasst, abonniert doch bitte diesen Podcast.
Nächsten Mittwoch geht's nämlich schon weiter und beim Abo gibt's immer direkt eine Erinnerung aufs Handy drauf. Bitte neue Folge hören. Jeden Mittwoch plus minus mehr als Wirtschaft. Überall, wo es Podcasts gibt.
Wenn ihr Ideen habt, worüber wir unbedingt hier mal eine Folge machen sollten oder Kritik habt, was wir besser machen könnten oder uns einfach nur sagen wollt, wie toll wir sind, könnt ihr das machen per Mail an plus-podcast@ard.de.
Und kommentiert doch auch gerne bei Spotify. Wie findet ihr's?
Genau.
Und jetzt ist natürlich auch Zeit, Danke zu sagen.
Zum Beispiel dem Autoren dieser Folge, Christopher Jänert.
Oder an die Rechercheurin, Christiane Zichy. In der Technik, Gabriele Wehner.
Und Redakteur dieser Folge war Christian Sachsinger.
So, und jetzt, ciao.
Ciao, Kakao.
Aber du darfst doch noch nicht gehen. Du
Stimmt.
bist doch immer noch der Versprechensonkel.
Ach, gut, dass es dich gibt.
Tipps
das,
für alle.
Der Versprechensonkel. Nicht nur bei der Fernwärme spielt Politik eine wichtige Rolle. In so vielen anderen Themen unseres Alltags steckt auch die Politik drin. Wenn ihr da auf der Suche nach Orientierung seid, haben wir einen Podcast-Tipp für euch.
WDR 5 Politikum. Das ist ein Meinungspodcast für alle, die Lust auf echte Diskussionen haben, auf Argumente statt Lagerdenken. Die Kollegen und Kolleginnen bieten Orientierung und verschiedene Perspektiven auf Politik und Gesellschaft, immer mit dem Humor, der die Welt erträglicher macht.
Perfekt. Die Hosts diskutieren mit Menschen aus Wissenschaft und Politik und mitten aus dem Leben über die Themen unserer komplizierten Zeit. Journalistinnen und Journalisten aus dem Politikum-Team schauen vorbei und erzählen, was sie gerade umtreibt. Politikum gibt es von Montag bis Freitag ab 18 Uhr in der ARD-Audiothek.
Könnt ihr auch abonnieren.
Na klar.
Lohnt sich.